Frau Wimmer mit diese Dinge überwachen uns, Reda.
Großen Applaus. Danke, Claudia. Ich warte noch kurz, bis meine Folien hier auftauchen. Wie funktioniert das? Ah, passt. Perfekt. Dann darf ich euch alle nochmal herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Nachmittag. Und es freut mich sehr, dass ihr trotz dieses tollen Wetters gekommen seid, um euch anzuhören, welche Dinge uns alle überwachen, Euda. Zuerst noch ganz kurz zu mir. Also ich bin die Barbara und ich schreibe seit 15 Jahren und zwar über Datenschutz, IT-Security, Netzpolitik und Privatsphäre und zuletzt seit 10 Jahren bei FutureZone.at. Und ich bin auch im Programmteam des Netzpolitischen Abends Österreich. Der findet einmal im Monat im MetaLab statt. Und wenn ihr euch für diese Themen interessiert, könnt ihr dort jeden ersten Donnerstag pro Monat vorbeikommen und netzwerken und weitere Dinge hören zu solchen Sachen. Und ich überwache euch nicht, aber ich werde euch jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde einiges über Dinge erzählen, die das tun. Ihr glaubt, Unternehmen wie Facebook, Google und der Staat wissen viel über euch? Ja, das stimmt. Aber dort hört die Überwachung nicht auf, sondern durch die fortschreitende Vernetzung sammeln viel mehr Unternehmen Daten über euch und unser Verhalten, als den meisten von uns eigentlich bewusst ist. Oder sie vertreiben Produkte, die so unsicher sind, dass sie anderen Daten über uns weitergeben, ohne dass sie das eigentlich wollen. Und ich möchte euch jetzt einen groben Überblick geben über diese Vielzahl dieser unterschiedlichen Dinge, die uns da überwachen und jeweils aber auch Tipps geben, was man eigentlich tun kann. Euda übrigens. Das ist ein Einhorn-Plüschtier, das mit der Stimme der Mutter mit dem Kind spricht. Das ist eine Baby-Überwachungskamera, die per WLAN Bilder aus dem Kinderzimmer streamt. Das ist eine GPS-Smartwatch für Kinder, um jederzeit zu wissen, wo sich diese aufhalten. All diesen Dingen gemein ist, sie sind mit dem Internet verbunden und bei ihnen wurden von Forschern schon schwerwiegende Sicherheitslücken festgestellt. Mit diesen lassen sich Kinder entweder von Fremden überwachen und manipulieren und sich etwa durch falsche Botschaften an die Haustür locken oder das Kinderzimmer wird zwecks Einbruchmöglichkeit aus der Ferne ausspioniert. Fangen wir mal damit an. Da haben die Wiener Security-Forscher von SEC Consult mehrere Sicherheitslücken festgestellt. Das ist die Babyüberwachungskamera MiCam HD. Und obwohl Hardware, die mit der Cloud verbunden ist, viele Vorteile für Nutzer bietet, beinhaltet sie auch viele Gefahren für Kunden, wenn die IT-Sicherheit nicht richtig implementiert wurde, haben da die Forscher dazu gesagt. Und da habe ich jetzt ein bisschen scary Beispiel aus den USA. Eine Frau saß auf ihrem Bett und sah plötzlich, wie diese Kamera da, die da im Bild zu sehen ist, während des Stillens ihres Kindes vom Gitterbett sich automatisch zu ihr hindreht und sie beim Stillen beobachtet. Sie hat nichts getan und die Kamera steht einfach nur im Raum herum wie immer. Und dann hat sie die aber noch einmal weggedreht. Es ist aufgestanden, hat sie weggedreht, hat sich wieder hingesetzt. Und dann hat sich die Kamera aber wieder zu ihr zurückgedreht. Und sie hat auch bemerkt, dass das Ganze in der Nacht auch passiert ist. Sie hat einfach selbstständig zurückgeschwenkt, ohne irgendwelche Befehle. Und am nächsten Tag in der Früh hat sie ebenfalls auf sie gezeigt und auf das Kind, das bei ihr schläft. Und da ist sie draufgekommen, das hat sie dann noch ein paar Tage beobachtet, dass diese Kamera sie die ganze Zeit bei ihren intimsten und persönlichsten Momenten, nämlich beim Stillen und beim Schlafen, beobachtet hat. Und diese Kamera, Fredi heißt sie übrigens, wird auch in Österreich verkauft, also Die gibt es auch bei uns, und zwar für 46,99 € und ist seit 7. März 2017 bei Amazon gelistet. Und dieses Gerät verbindet sich per Cloud mit der Seite des Herstellers und hat dort die aktivierte Funktion Peer-to-Peer-Cloud. Und damit wird eine Remote-Verbindung in private Netzwerke ermöglicht. Und so, wenn diese Verbindung nicht ordnungsgemäß verschlüsselt ist, kann man sich halt ganz leicht einhacken und die Verbindung abfangen und diese Daten überwachen. Und das ist im Fall dieser Frau in den USA tatsächlich passiert. Und da ist jetzt noch bemerkenswert, der Hersteller von Freddy sitzt in China. Und es ist eigentlich nur ein Überwachungsprodukt von zahlreichen, weil das ist nämlich ein lizenziertes Standardprodukt. Und diese Marke ist einfach neu ins Leben gerufen worden. Und es gibt unzählige Freddys da draußen, also die ganz andere Namen haben, vom selben Hersteller. Und die Sicherheitsfirma SEC Consult hat die Firma, die sich um diese Kamerasoftware, das Hardware-Design und die Cloud kümmert, ausfindig machen können. Und sie sitzen in Shenzhen und ignorieren einfach europäische Datenschutzgesetze. Und man kann aber nicht wirklich gegen diese Firma vorgehen aus Europa heraus. Daher mein Tipp für Eltern, um nicht in so eine Falle zu tappen und sich eine Freddy ins Wohnzimmer zu stellen oder ins Schlafzimmer, am besten vor dem Kauf darüber informieren, wo dieser Hersteller von einer Kamera zu Hause sitzt. Das findet man allerdings meistens nur recht klein und ist schon eine ziemlich fitzelige Aufgabe, aber sie ist es wert. Und eventuell vor einem Kauf mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und nachfragen, wo die Daten gespeichert werden und sich einen Überblick darüber verschaffen, ob das gekaufte Spielzeug tatsächlich seinen Vorstellungen von Privacy entspricht. Was kann man da jetzt irgendwie als Staat oder als Europa dagegen tun, wenn so etwas passiert? Also gegen Freddy selber kann man nicht direkt vorgehen, aber es gibt aber man könnte zum Beispiel, Freddy hat auch ein Standardpasswort, über das die Angreifer halt ganz leicht reinkommen, und genau da könnte man sehr wohl ansetzen. Und da gibt es in Kalifornien ein lustiges neues Gesetz, das ab 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Ab da müssen Hersteller von internetfähigen Geräten diese in Kalifornien mit verhältnismäßigen Sicherheitsfeatures ausstatten. Sie müssen verhindern, dass diese Dinge unautorisiert zugreifen können oder diese verändern können. Dazu zählt, dass die Hersteller ein einzigartiges Passwort für jedes Gerät bereitstellen müssen oder die Kunden vor der ersten Verwendung dazu zwingen, dieses zwingend individualisieren zu lassen und zu verändern. Und damit das Standardpasswort einfach nicht mehr so leicht für solche Sicherheitslücken genutzt werden kann. Und dazu braucht es einen weltweiten, also, und das wäre super, wenn das nicht nur in Kalifornien der Fall wäre, sondern wenn das auch weltweit umgesetzt werden würde. Allerdings bleiben trotzdem viele weitere Schwachstellen übrig. Und um nochmal ganz kurz beim Thema Kinder zu bleiben, mit diesem Einhorn, das vernetzt ist, lassen sich Nachrichten aufnehmen, die Kinder abrufen können, wenn sie auf die Pfote rechts drücken. Mit der Pfote links können sie dann selber Nachrichten senden, und das ist irgendwie spätestens seit dem 34C3 Congress das unsicherste Spielzeug der Welt, weil dort wurde es dann zwei Sekunden nach dieser Demonstration gehackt. Und es war sehr lustig, aber wenn das halt wirklich im Kinderzimmer passiert, ist es weniger lustig. Und zwar ist die Bluetooth-Verbindung dieses Einhorns nicht gesichert, und somit kann sich jeder damit verbinden und andere Messages verschicken. Und da gibt's jetzt einen anderen Weg. Also dieses Einhorn gibt's jetzt tatsächlich nicht mehr im Handel. Warum? Die Organisation Mozilla hat nämlich interveniert. Sie haben eine Guide zusammengeschrieben. Sie haben Gutachten von Sicherheitsexperten erstellen lassen und haben diese dann an Amazon geschickt. Und Amazon hat dann tatsächlich darauf reagiert und dieses Produkt wurde von Amazon rausgenommen und von 50.000 anderen Shops auch noch. Also es ist jetzt einfach nicht mehr im Handel erhältlich und damit ist das einfach jetzt eines von diesen Spielzeugen, das tatsächlich über diesen Weg vom Markt verschwunden ist, weil der Hersteller nichts getan hat, um diese Sicherheitslücke zu beheben. Das wäre natürlich der andere Weg, wird aber gerade bei vernetztem Spielzeug oft nicht gemacht, weil es einfach so billig hergestellt worden ist und teilweise lassen sich diese Angriffslücken aber auch gar nicht wirklich gescheit schließen und damit ist das halt wirklich ein ziemliches Problem. Und wenn jetzt eben die Privacy Advocates von so einer Organisation wie Mozilla da tätig werden, kann man aber über diesen Weg erreichen, dass das gar nicht mehr an den Endkonsumenten kommt und dass diese Gefahren einfach nicht mehr bestehen. Und auch das norwegische Consumer Council ist tätig geworden und hat mit Toy Fail hat's geheißen, ebenfalls eine europäische Kampagne gestartet, um vernetztes Spielzeug, das keine IT-Security eingebaut hat und Kinder überwachen konnte, aus dem Handel zu nehmen. Da hätte ich jetzt einen kurzen Clip. Ich hoffe, er funktioniert. Wenn nicht, ist es nicht ganz dramatisch. Hört man irgendwas da unten?
And if that wasn't enough, when you use the toy, you also accept terms that allow the company to use the recording of the child for targeted advertising. It can share it with practically any third party they see fit, and they can change the terms at any time without notice to you. This is, in our view, a massive breach of many consumer laws. Kayla, can I trust you?
I don't know.
Das war das Video zu dieser Kampagne und ich finde es sehr gelungen, weil es einfach sehr klar zeigt, worin die Problematiken bei den ganzen vernetzten Kinderspielzeug tatsächlich stecken. Auch hier möchte ich euch jetzt noch ein paar Tipps mitgeben, was man beachten kann, wenn man denn nicht auf solche vernetzten Spielzeuge verzichten möchte. Beziehungsweise vor dem Kauf einfach mal recherchieren. Ist das vernetzt? Welche persönlichen Daten werden verarbeitet? Dann, wenn man sich das Spielzeug anschafft, schauen, ob man es passwortschützen kann oder verschlüsseln kann. Wie man die Mikros ausschaltet. Kann man das nach der Nutzung überhaupt ausschalten? Und das Allerwichtigste ist, wenn man sowas kauft, bitte begleitet eure Kinder beim Spielen, weil vernetzte Spielzeuge sind keine Babysitter. Es ist aber wirklich so, dass das manchmal sehr schwierig ist, genau diese Dinge zu berücksichtigen. Und deswegen braucht es eben so Consumer-Organisationen wie die beiden erwähnten, dass wirklich diese Risiken, die bestehen, gar nicht erst in den Handel kommen. Aber wenn man sie hat, das Wichtigste ist, das Spielzeug selbst kennenlernen und dabei sein, wenn das Kind damit spielt. Ansonsten bleibt nur noch der Rat, ein nicht internetfähiges, dummes Einhorn oder eine dumme Puppe sind auch in Zukunft die intelligentere Wahl. Ein weiteres Beispiel ist die Kids Watch. Also ich möchte noch ein bisschen bei den Kindersachen bleiben, dann komme ich aber auch zu Erwachsenensachen und zu Sachen, die alle betreffen. Die Kids Watch, die da zu sehen ist, die ist vom österreichischen Hersteller A1. Da muss ich gleich dazu sagen, der hat keine Sicherheitslücke bei dieser Uhr. Also da wurde keine entdeckt, nicht, dass es dann heißt, ich hätte jetzt in die Irre geführt nach diesem Talk. Aber man sieht einmal, wie sowas prinzipiell ausschaut. Diese Uhren funktionieren ähnlich wie ein Handy. Man weiß damit einfach immer ganz genau, wo das Kind eigentlich ist. Und dafür sorgt eben ein eingebauter GPS-Sensor. Der Aufenthaltsort wird regelmäßig an die App der Eltern-Smartphones gesendet. Und im Fall des Falles erreichen die ihr Kind mit einem Knopfdruck auf die Uhr. Da sieht man irgendwie noch weitere Exemplare mit Kindern. Und da haben wieder die norwegischen Verbraucherschützer und das AV-Testinstitut in Deutschland diverse Modelle getestet und festgestellt, dass viele der Uhren wirklich auch sehr unsicher sind und dass die Überwachung auch auch externen Überwachern dabei helfen kann, den Aufenthaltsort des Kindes rauszufinden. Und das kann da wiederum dazu verwendet werden, zu sehen, ist eine Familie gerade zu Hause oder wo ist denn das Kind gerade? Das ist schon creepy genug, mehr oder weniger. Mit so einem eingebauten Tracker können Sie den Aufenthaltsort des Kindes genau kontrollieren und damit vermitteln diese Uhren eigentlich einfach ein falsches Sicherheitsgefühl. Sie können nämlich auch, Video.
Put your children at risk. Our tests show that through simple steps, strangers could take control of the smartwatches.
This gives them the opportunity to listen in on the child.
Or use the camera on the watch to take pictures. It is also possible for strangers to track the child's movement or give the impression that the child is somewhere else. In practice, this means that even though your child is playing here, it can show up in the map here. These watches not only challenges our children's right to privacy, it also threatens their safety. Apparently, the producers does not have the will or the means to make safe products. Until these issues have been resolved, these watches should be in no stores, even less so on a child's arm.
Also wieder dieselbe Organisation in Norwegen hat da die Untersuchung durchgeführt, aber es gab jetzt erst neulich wieder eine neue Untersuchung. Da ist wieder dasselbe rausgekommen. Das heißt generell bei diesen Uhren wirklich Vorsicht walten lassen. Besonders die Kommunikation mit den Notfallnummern, die in dieser Uhr hinterlegt werden können, ist angreifbar. Und damit kann man zum Beispiel Kinder auch an einen falschen Ort locken. Wenn zum Beispiel eine SMS oder eine Message von einem Elternteil kommt, das eigentlich gar nicht vom Elternteil stammt, kann das Kind ganz woanders hingelockt werden. Und ja, das ist halt ziemlich gefährlich. Deswegen wirklich gut überlegen, ob man sein Kind wirklich mit so einer Uhr rund um die Uhr überwachen will. Weil das nächste Problem ist, abseits von diesen Sicherheitslücken, Kinder brauchen ja auch Freiräume. Und früher hat man das ja auch nicht gebraucht. Ist es wirklich so ein Komfort-Asset, auf das man irgendwie jetzt in dieser Zeit nicht mehr verzichten will? Oder sollte man vielleicht irgendwie doch sich noch einmal Gedanken darüber machen, ob man das eigentlich wirklich will? Und jetzt habe ich ein bisschen über Sicherheitslücken erzählt. Jetzt möchte ich noch einen Schwenk machen rüber zur Überwachung von Herstellerseite. Und zwar bei Dingen, bei denen man so gar nicht damit rechnet. Ich bleibe allerdings noch immer ganz kurz bei den Kindern. Und zwar gibt es jetzt nämlich tatsächlich smarte Windeln. Was machen diese Windeln? Lumi by Papers heißt das System. Und sie haben eine Videokamera und eine Smartphone-App. und damit will man den Alltag mit Baby erleichtern. Also die Windeln selber haben einen Sensor drinnen und der zeigt dann, ist die Windel trocken, nass oder sehr nass und ob sich das Baby bewegt. Und in der Smartphone-App kann man von den Eltern kann man dann aufrufen, kann man diese Daten dann aufrufen und speichern und noch weitere Daten eintragen, wie wann hat man das Baby gefüttert, wann legt man es schlafen und so weiter. Und damit erhalten Eltern einen Überblick über ihr Verhalten des Kindes, aber nicht nur die Eltern, sondern auch Pampers natürlich. Weil es geht vor allem darum, möglichst viele Daten zu erfassen. Und für die Eltern ist dieser Nutzen aber eigentlich fragwürdig. Und diese Datensammlung nutzt wieder mal vor allem den Unternehmen. Die TU-Professorin Hilda Telioglu, es tut mir leid, falls ich sie falsch ausgesprochen haben sollte, von der Informatik an der TU Wien, sagt dazu einfach, das Ganze ist ein Marketing-Schmäh, auf den sich Konsumentinnen und Konsumenten nicht unüberlegt einlassen sollten. Sie sagt auch noch, das Mitprotokollieren von Daten für kommerzielle Zwecke ist gang und gäbe. Das bedeutet, dass viel über uns entschieden wird, ohne dass es für uns transparent gemacht wird. Technik ist vielleicht für andere von Nutzen. Also das heißt, diese smarten Windeln für Babys sind nicht brauchbar, aber vielleicht für Erwachsene, die Probleme mit der Kontinenz haben, könnte man sie einsetzen, wobei natürlich diese ganzen Überwachungsfeatures dann auch nicht benutzt werden sollten. Jetzt komme ich zu ein bisschen einem anderen Thema, was aber in dieselbe Schiene geht, und zwar darüber, wie uns Unternehmen überwachen. Also wenn wir ihnen unsere Daten geben, was dann tatsächlich damit passiert. Früher haben Frauen also Stricherl gemacht vom Kalender, um ihre Periode zu tracken. Und heutzutage nutzen aber auch gerade viele jüngere Frauen eine App dafür. Sie tragen dann ein, wann haben sie das letzte Mal die Regel gehabt, um einen genauen Überblick zu haben, weil der ist nämlich für viele Frauen sehr wichtig. Neben natürlicher Verhütung geht es dabei auch um die genaue Kenntnis des eigenen Zyklus. Wann habe ich meine fruchtbaren Tage? Das ist für viele Frauen enorm wichtig, und zwar sowohl, wenn sie schwanger werden sollen, auch wenn sie das nicht wollen. Doch was ist jetzt das Problem mit diesen Apps? Viele davon teilen die Daten mit Dritten. Die Apps, die Frauen zum Tracken verwenden können, wollen oft viel mehr Daten als nur das klassische Stricherl. Gesammelt werden von den Apps nämlich auch Daten über den Gesundheitszustand, das Sexleben, also man soll am besten auch eintragen, wann man das letzte Mal Sex hatte, ob der ungeschützt oder geschützt stattgefunden hat, ob man die Pille nimmt und so weiter. Und man soll auch die Stimmung eintragen, wenn es einem schlecht geht oder wenn man PMS, also prämenstruelle Syndrome hat und solche Dinge. Und viele dieser Daten sind aber so sensibel, dass man sie eigentlich mit niemandem teilen möchte. Und was ist jetzt? Diese Unternehmen teilen diese Daten aber. Und zwar unter anderem auch mit Facebook. Die britische NGO Privacy International hat dazu vor kurzem einen ausführlichen Test gemacht. Dieser Link zeigt genau zu dieser Studie. Also falls sich die wer ganz detailliert anschauen möchte, bitte vielleicht abfotografieren. Oder ich kann ihn auch nachher natürlich extra bereitstellen. Und zwar hat sich Privacy International angesehen, wie Menstruations-App mit den Daten ihrer Nutzerinnen umgehen und mit wem sie diese alle teilen. Und wer diese Daten auch mit Facebook teilt. Und es sind eben sehr, sehr viele Unternehmen gewesen. Ich liste diese Apps jetzt absichtlich nicht auf, weil es gibt auch schon Untersuchungen im deutschsprachigen Raum dazu. Und diese Daten da zu verknüpfen, das ist wieder ein bisschen umständlich gewesen, vor allem, weil die nicht ganz dasselbe untersucht haben, diese Studien. Aber da findet man einen wunderbaren Überblick darüber. Und Privacy International geht natürlich von der These aus, dass nicht die Nutzerinnen sich darüber Sorgen sollen müssten, mit wem die Apps, die sie ausgewählt haben, die Daten teilen, sondern diese Verantwortung eigentlich bei den Unternehmen liegen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das ist im Moment leider noch Wunschdenken, aber es ist ein super, super, super Hinweis, wenn das immer wieder kommt, weil eigentlich ist das ja illegal, was diese Unternehmen da machen. Es verstößt gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung und vielleicht kann man sie dann in irgendeinem Land auch dafür klagen. In Österreich geht das in dem Fall nicht so einfach. Aber warum sind diese Daten eigentlich so viel wert? Vor allem von Schwangeren sind sie ganz, ganz viel wert, weil die Schwangere sind eine sehr beliebte Zielgruppe bei Werbetreibenden. Unternehmen zahlen nämlich bis zu 1,5 Dollar für Daten von Schwangeren, während Daten von anderen Personen nur 10 Cent wert sind. Wenn man dann auch noch genau weiß, wann ein Kind zur Welt kommt, werden diese Daten aber noch wertvoller, weil dann kann das nämlich mitprotokolliert werden. Ist das Kind gerade 9 Monate alt? Passende Werbung. Ist das Kind jetzt gerade 1,5 Jahre wert? Nochmal die passende Werbung. Wenn man das Geschlecht auch noch zufällig kennt, noch wertvoller, weil dann kann man das noch zielgruppengerechter machen. Und wenn man dann zum Beispiel in so einer App vermerkt, dass die Periode ausgeblieben ist, könnte das schon das Indiz dafür sein, dass diese Frau schwanger sein könnte. Und dann hat man eben genau das, also dann haben diese Unternehmen genau das. Und Facebook hat ja also auch ein riesengroßes Werbenetzwerk angeschlossen, genauso wie Google. Und deswegen ist es halt wirklich besonders gefährlich, wenn diese Unternehmen dann diese Daten bekommen. Und da habe ich auch einen Tipp für Frauen, und zwar gibt es eine Open-Source-Alternative, die heißt Drip und stammt von Bloody Health Collective. Das ist derzeit allerdings nur als Beta-Version für Android verfügbar. Eine iOS-App wird auch noch entwickelt, aber das dauert noch, haben sie mir gesagt. Und da kann man sich aber ein bisschen Abhilfe schaffen, indem man die Liste von Privacy International durchschaut, weil nicht jede App trackt wirklich alles mit. Es gibt auch ein paar super bessere, sage ich jetzt mal, aber keine davon ist halt Open Source und sagt halt, dass sie überhaupt gar keine Daten tracken. Dann bleibe ich noch ein bisschen jetzt habe ich schon ein bisschen übergeleitet in den Web-Bereich, auch von den Apps komme ich jetzt noch ins Web. Und zwar, dass man bei jedem Besuch einer Website mit einem Klick getrackt wird, ist eigentlich heutzutage kein Geheimnis mehr. Aber man vergisst es öfter. Und es gibt gerade sensible Bereiche, bei denen man sich von Website-Betreibern etwas mehr Diskretion erwarten würde. Und das sind halt zum Beispiel so Websites, die über psychische Krankheiten informieren, wie Depressionen. Und sogar, wenn sie weitergehen, sogar Selbsttests anbieten. Und da hat auch Privacy International festgestellt, von 136 Websites verwenden 97,78% Cookies und Tracking auf ihren Seiten. Und es ist sogar noch schlimmer, manche der Anbieter haben die Testergebnisse von diesen Selbsttests auch an Drittanbieter, unter anderem Facebook, weitergesendet. Und manche Anbieter verwenden dafür sogar ein Tool, das aufzeichnen kann, was man eigentlich eintippt. Und damit lässt sich dann auch feststellen, was man eingetippt hat, aber dann wieder gelöscht hat, weil man gedacht hat, das ist doch zu sensibel. Also das ist auch sehr, sehr unangenehm. Und da liegt derzeit auch wieder die Bürde, sich davor zu schützen bei uns Nutzern. Cookies von Drittanbietern lassen sich mit diversen Tools blockieren und statt diesen Online-Tests einfach im Notfall an Krisenteams wenden. In Österreich gibt es zum Beispiel die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr kostenlos verfügbar ist. Die erreicht man unter 142. Und auch hier noch der Link von Privacy International zu dieser Studie Your Mental Health for Sale. Jetzt komme ich noch ganz kurz zum nächsten Thema. Das sind unsere lieben Sprachassistenten. Dass die eigentlich alle böse Wanzen sind, wissen wir schon. Aber ich will jetzt nicht über diese üblichen Funktionen sprechen, die sie können, sondern darüber, was erst vor kurzem bekannt geworden ist und was ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Und zwar nicht nur Amazon kann mitlauschen, sondern auch App-Hersteller für die digitalen Sprachassistenten. Da haben die Berliner Sicherheitsforscher Luis Frerichs und Fabian Bräunlein von SR Labs herausgefunden, dass man mit Apps Nutzer von smarten Lautsprechern unbemerkt abhören kann oder auch Passwörter vom App-Hersteller abgefragt werden können. Also das Gerät tut dann so, als wäre es gerade Amazon oder Google, aber in Wahrheit fragt gerade der App-Hersteller diese Daten ab und hat dann plötzlich die Zugangsdaten von eurem Alexa oder eurem Google Home, was natürlich auch keiner will. Da gibt's also diese Forscher haben gravierende Schwachstellen bei der Freigabe von App-Aktualisierungen rausgefunden. Und zwar, sie achteten nur beim erstmaligen Aufnehmen des Gesprächs in den Apps im Store darauf, dass diese Geräte nicht wie Abhörwanzen funktionieren. Und sobald die App-Hersteller die App abgedatet haben und diese Funktion eingebaut haben, ist das aber nicht mehr aufgefallen. Und Google und Amazon haben jetzt versprochen, diese Praxis nicht mehr zuzulassen. Aber ja, Tipps, wie ihr sowas erkennen könnt, habe ich auch. Und zwar an den LED-Leuchten kann man erkennen, ob das Mikro bei den smarten Lautsprechern gerade an ist. Und selbst wenn das Gerät sich von euch verabschiedet hat und gesagt hat, bye Google, kann man dann schauen, ob die Lampe trotzdem weiter leuchtet. Dann hört irgendwie ein App-Hersteller im Hintergrund mit. Und weder Google noch Amazon fragen per Sprachsteuerung nach den Passwörtern. Das ist irgendwie so, ihr braucht die nie mündlich angeben. Und dann kann man noch die Zwei-Faktor-Authentizität, jetzt kann ich es nicht aussprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nicken sehe ich, ja, passt. Natürlich ist es besser, es gar nicht zu nutzen. Aber, also, wenn man es unbedingt nutzen will, es gibt lustige Sachen auch schon, wie man irgendwie verhindern kann, dass Amazon und Google die ganze Zeit mitlauschen. Und zwar gibt's das Project Alias. Das habe ich erst vor kurzem erfahren und finde es ziemlich, ziemlich lustig. Das stammt von Björn Kammann und Tore Knudsen aus Kopenhagen. Und die sind dafür vor kurzem im Starts Prize auf der Ars Electronica ausgezeichnet worden. Und was machen die? Dieses Ding, was ihr da oben seht, das haben die erfunden. Und das ist sozusagen ein Ding, was man seinem Lautsprecher aufsetzen kann. Und damit kann man dann dem Lautsprecher einen anderen Namen geben. Google verbietet das ja, weil man Google will, dass man immer Google ruft. Mit diesem Ding kann man seinen smarten Lautsprecher auch Freddy nennen oder Max oder Barbara oder Martina oder weiß ich nicht, was ihr halt wollt, oder Kaninchen. Und das, damit wird dieses Wanzenproblem gelöst, dass Google die ganze Zeit in Wahrheit mithört und auf seinen Google endlich hört. Weil wenn man dann nicht Kaninchen sagt, und um dieses Device zu aktivieren, legt diese Hülle, die man da sieht, nämlich ein weißes Rauschen drüber. Das heißt, dieses Gerät kann echt nicht mithören, bis man dieses Wort sagt. Und das Ganze ist natürlich wieder Open Source und ich fand das ziemlich lustig und sinnvoll. Und ich hoffe, ihr habt es noch nicht gekannt. Allerdings sind Google und Amazon und so weiter dieses Jahr noch weiter in Verruf geraten. Amazon-Mitarbeiter beobachteten Kunden beim Sex. Amazon-Mitarbeiter hören und schreiben mit, was ihr bei Alexa sagt. Fremde hören beim Sex, bei Arztgesprächen mit, bei Siri. Auch Google lauschen die Mitarbeiter mit und Skype-Mitarbeiter können private Gespräche abhören. Diese und andere Headlines gab es dieses Jahr, die stammen jetzt alle von FutureZone.at, wo ich arbeite. Aber ganz, ganz viele andere Medien haben auch darüber berichtet. Und zwar im April wurde bekannt, dass Amazon tausende Mitarbeiter beschäftigt, die diese Sprachbefehle an Alexa auswerten. Das hat der Konzern damals zugegeben und gesagt, die werden aber nur dazu verwendet, die Spracherkennungssysteme besser zu machen und zum Verstehen der natürlichen Sprachen zu trainieren. Ja, super, aber trotzdem hören Millionen und Tausende Menschen zu. Amazon hat Tausende beschäftigt und die sitzen an diversen Standorten, unter anderem in Boston, Costa Rica, Indien und Rumänien. Und laut zwei Mitarbeitern in Bukarest, die das Ganze dann öffentlich gemacht haben, müssen die pro Schicht 1000 Mitschnitte anhorchen. Und ein Mitarbeiter aus Boston sagte, dass er zum Beispiel Taylor Swift als Sängerin identifizieren hat müssen in den Gesprächen und solche Sachen. Bei Siri wiederum sind die auch abgehört worden. Da haben wiederum dann sich verdeckte Mitarbeiter zu Wort gemeldet, dass sie Arztgespräche gehört haben, Drogenhandel abgeschlossen ist, Sex haben sie aufgezeichnet zwischen Paaren und so weiter. Und all das wurde ausgewertet. Das hat der Guardian aufgedeckt und in dem Fall und ausnahmslos Aufnahmen, die versehentlich gestartet worden sind, kommen da zu dem Thema. Bei Google Home war es irgendwie der belgische Rundfunk, der das entdeckt hat. Und da wurden bei 153 der 1000 Aufnahmen auch ohne Befehl aufgezeichnet. Und da hat sich es wiederum um Gespräche, private Gespräche zwischen Eltern und Kindern, Streitereien oder berufliche Gespräche gehandelt. Und bei Skype ist jetzt irgendwie das besonders Beschissene, dass sie es weitermachen werden. Also sie haben als einziges Unternehmen gesagt, sie wollen das weitermachen. Die automatische Übersetzungsfunktion wird weiterhin dazu genutzt, dass nachträglich die Gespräche von Mitarbeitern abgehört werden können. Und auf einem dieser Dienstleister wurden halt auch wieder Beziehungsprobleme, Gewichtsverluste und so weiter besprochen. Und die anderen Unternehmen haben teilweise, wie das jetzt bekannt geworden ist, reagiert. Allerdings warum? Weil gerade diese großen Unternehmen werden dann natürlich schon schneller mal geklagt. Und das ist in den USA bei Apple passiert. In Kalifornien gibt es eine Sammelklage. Und in Europa gibt es gegen Google etwas, ein Verfahren. Und die haben jetzt tatsächlich, also Google hat das Mitlauschen in Europa gestoppt. Apple hat es weltweit gestoppt und Amazon hat es zumindest jetzt optional gemacht und es ist jetzt nicht mehr per Default aktiviert. Und kurz zu den Senioren und auch bald zum Abschluss dieser Dinge, die uns alle überwachen. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel aus Japan, wo der Elektronikkonzern Panasonic schon vor 15 Jahren in der Nähe von Osaka ein Hightech-Pflegeheim eröffnet hat, in dem die Bewohner mit allem überwacht wurden, was die Technik damals schon hergab. Das waren damals schon Toilettensitze, die Alarm schlugen, wenn jemand auffällig lang sitzen blieb. Halsketten mit Bewegungssensor, die meldeten, wenn ein Bewohner wegzulaufen drohte. Türen, die sich schlossen, weil Alzheimer-Patienten das Zimmer verlassen wollten. In 103 Zimmern sind Gewichtssensoren an den Betten gewesen, die Alarm geschlagen haben, wenn jemand von der Matratze fällt. Und dass die Policy damals war, ob es den Menschen gefällt oder nicht, sie müssen sich daran gewöhnen, mit Robotern zusammenzuwohnen. Ich frage mich da wirklich, will man so etwas wirklich haben, wenn man alt ist? Und dann wiederum gibt's ein paar Dinge, die uns auch überwachen, aber die süß und nett ausschauen wie die Plüschrobbe Paro. die ist eine Therapierobbe und die reagiert auf Berührung, Sprache und Licht, indem sie den Kopf bewegt und mit den Augen blinzelt. Und Aufnahmen von kanadischen Robbenschreien dabei abspielt. Und dies jetzt einmal ausnahmsweise kein böses Überwachungstool. Allerdings dafür haben wir auch 10 Jahre gebraucht, um sie zu entwickeln. Und der Staat hat dafür 20 Millionen Dollar hingelegt, wie der Erfinder, auch ein Japaner, erzählt hat. Und das ist halt auch ein bisschen mühsam, dass wenn dann so positive Entwicklungen so lange dauern. Da habe ich jetzt irgendwie auch noch einen Tipp, und zwar Roboter sollten lediglich als Assistenten eingesetzt werden und die Überwachung von Pflegenden absolut nur dann mit Zustimmung und möglichst selbstbestimmt, weil nur weil man alt geworden ist, hat man noch immer dieselben Menschenrechte wie alle anderen. Und deswegen sollten Autonomie und Privatsphäre aufrecht bleiben. Und damit man aber das nicht komplett darauf verzichten muss, solche Dinge einzusetzen, interaktive Systeme sind teilweise viel sinnvoller, weil sie dem Einzelnen erlauben, Techniken in bestimmten Situationen zu nutzen oder nicht zu nutzen. Dazu zählt etwa eine Kamera, die nicht ständig eingeschalten ist, sondern nur dann, wenn es der Pflegende und der Patient auch tatsächlich will. Oder wenn der eine Uhr freiwillig tragen will, wenn er das Haus verlässt und spazieren geht, damit ihm im Notfall geholfen werden kann, ist das besser, als wenn der gar keine Eingriffsmöglichkeit hat. Ja, was überwacht uns denn noch alles? Das sind noch ganz viele Dinge, zu denen ich jetzt heute leider nicht mehr kommen werde. Das sind unter anderem E-Scooter, Lampen, Connected Cars, in Wien Fußgängerampeln, Sexspielzeug und E-Zigaretten und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich. Und es gibt allerdings keine Generallösung, deswegen habe ich zu jedem dieser Themen ein bisschen einzeln versucht, irgendwie Sachen als Lösung vorzuschlagen, um eure Privatsphäre in allen Bereichen zu schützen. Und der generelle Tipp ist einfach, bleibt wachsam und übernehmt Verantwortung für diese Dinge, die ihr in euer Leben lasst und in euren Haushalt. Regelmäßige Updates verstehen sich in diesem Umfeld hier natürlich von selbst, sind aber total wichtig und verschiedene Passwörter bei vernetzten Dingen und, und. Aber das Allerwichtigste und deswegen der allerletzte Tipp heute, macht euch bewusst, was mit der Technik los ist, die ihr euch ins Haus holt und befasst euch damit und seid nicht einfach die dummen, blinden Nutzer, sondern schaut, was da irgendwie passiert mit diesen Sachen. Was dürfen die Apps? Wann habe ich das letzte Mal das Passwort geändert? Warum brauche ich überhaupt eine Kaffeemaschine, die ich mit App steuern kann? Habe ich auf alle Konten Zugriff und habe ich diese Konten im Griff? Einfach hinsehen und bewusste Entscheidungen treffen. Danke fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank, Barbara Wimmer. Haben wir gerade noch, also wir haben, glaube ich, Zeit für ein oder zwei kurze Fragen. Gibt es Fragen? Alle total geplättet. Ah, eine.
Bei diesen Aufzeichnungen, wo irgendwie Sex aufgezeichnet wurde und sowas, hat dann der Erkennungsalgorithmus von so einem Ding, wenn das nach Siri und OK Google im Sprachsignal sucht, hat der dann fälschlicherweise quasi, wurde der aktiviert? Oder gibt es Indizien, dass diese Dinger irgendwie auch aufzeichnen, wenn nicht gerade jemand OK Google oder Siri gesagt hat?
Also dazu kann ich nur sagen, was die Unternehmen dann gesagt haben, wie das passieren konnte. Wie es wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Unternehmen ein falsches Signalwort gehört haben, was angeblich so geklungen haben soll. wogegen dann wieder dieses lustige Tool, was ich präsentiert hatte, helfen könnte, um das eben nicht zu tun. Aber wie es wirklich war, ob die einfach so per Default das mal angedreht haben, kann eigentlich leider niemand wirklich sagen.
Nota bene zu dem Project Elias. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, welches Gerät man zu Hause hat. Die Bauanleitungen gibt es dann halt auch auf GitHub und so weiter. Ich habe da nämlich auch schon geschaut gehabt. Ist schon lange auf meiner Bastelliste. Die Frage ist halt, wo das Ausgangsgerät, wenn man jetzt so ein Alexa oder ein Google Home hat, wo die Mikrofone letztendlich alle sitzen, ob die dann halt auch alle damit abgedeckt werden. Just saying. Haben wir noch eine Frage? Vorsichtshalber nicht. Okay, wer hat jetzt gerade mehr als ein Gerät auf der Abschussliste, das zu Hause jetzt rausfliegt? Eins? Null? Tatsächlich? Okay, wir haben hier tatsächlich viele Leute im Publikum sitzen. Der Saal hat sich unterdessen auch noch mal gut gefüllt. Offensichtlich haben wir hier tatsächlich das Publikum, die schon gut auf solche Sachen aufpassen. Wer hat Geräte im Familienumkreis, die vielleicht mal demnächst zu Weihnachten ausgetauscht werden oder einem zufälligen Unfall unterlaufen werden? Mehrere Hände? Ja, okay. Ich hatte sowas vermutet. Barbara, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr gruseligen Vortrag. Wir sind ja dicht an Halloween. Passt ganz gut. Großen Applaus bitte nochmal.